Erfolgreich, der Fantasy-Podcast.
In dieser Folge trifft Richard sich mit einem Flugechsenzüchter. Was eine Flugechse genau ist, wie man sich die gezüchteten Tiere von den Promenadenmischungen auf der Straße unterscheidet, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wilm. Ich bin Richard Groß und ich habe mal wieder einen Gast hier bei mir sitzen. Stell dich doch einmal kurz vor, wer bist du?
Ja, wunderschönen guten Tag. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich heiße Elrim Garon und ich bin, so kann man es tatsächlich sagen, Flugechsenzüchter. Also ich arbeite seit langem daran und habe jetzt schon beachtliche Fortschritte erzielt im Züchten, im Ausgestalten, nenne ich es immer gerne, von Flugechsen aller möglichen Arten, Farben und so weiter.
Alle Gestalten, also okay. Flugechsen, also ich sag mal, ich kenne die jetzt hier eher so als Streuner, die so durch die Gassen flitzen und eigentlich eher nervig sind.
Ja, das sagen sie was. Also das, darf ich eigentlich du sagen?
Oder
ja,
wir können uns gerne duzen, genau.
Wunderbar, also das tatsächlich kannte ich die früher auch so. Und ich habe das häufig gesehen, wie die durch die Straßen geflitzt sind, sich da irgendwo im Müll gesuhlt haben und was gefressen haben. Und ich dachte, diese Tiere haben eigentlich Potenzial. Und deswegen habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, die gesellschaftsfähig zu machen. Sie zu züchten, sie zu konditionieren, ihnen Manieren beizubringen und so auch für den Alltag und für zu Hause Exemplare zu erschaffen.
Also du siehst, wie sich etwas in Dreck wühlt und merkst dann, ach, das hat Potenzial. Da siehst du ja relativ viel Potenzial hier in der Stadt, jetzt unabhängig auch von den Flugechsen.
Ja, also das finde ich, das ist die Grundlage des Lebens, ja. Ich meine, was beginnt schon perfekt? In dem Chaos und in dem Dreck, da liegt das Potenzial von morgen. Und deswegen schaue ich da immer genau nach. Und wenn mir etwas auffällt, dann glaub mir das, ich setze alles daran, dass das dann auch umgesetzt wird und am Ende zum Erfolg führt.
Okay, da will ich jetzt natürlich einmal wissen, wie wird man zu so einem, ich sag mal, zielorientierten Menschen? Wo kommst du her?
Ja, das klingt jetzt ein bisschen paradox. Ich selbst bin ja in einem ganz kleinen Dorf aufgewachsen, das heißt Kreuzhain. Das ist gar nicht weit von Dornenheim entfernt. Und da habe ich dann bei meinen Eltern in recht bescheidenen Verhältnissen gelebt. Und mein Vater war Holzfäller, ja. Wir hatten nie viel Geld, aber wir hatten die Natur. Und das hat er mir schon damals früh gezeigt, was man alles aus Natur herstellen kann, wo man überrascht ist, dass das überhaupt funktioniert. Und so bin ich dann irgendwann, ich war schon so 16 oder sowas, ja, da ist tatsächlich überraschenderweise ein Onkel von mir verstorben und hat meiner Familie ein ordentliches Erbe hinterlassen. Das haben meine Eltern dann als Anlass genommen, mich tatsächlich in die Stadt zu schicken, nach Dornenheim an die Universität und dort einen Kurs zu machen. Natürlich Biologie. Meine Mutter, die kannte sich gut mit Kräutern aus, deswegen war es ihr ein Herzenswunsch, das vielleicht an mich weitergeben zu können eines Tages. Und wie ich dann nun also in Dornenheim bin und studiere, da fällt einem dann natürlich in der Stadt alles Mögliche auf. Ich war zuerst ein wenig angeekelt von der Stadt, das gebe ich hier ganz offen zu. Ich hoffe, das nimmt mir auch keiner übel. Aber es hat sich mit der Zeit gegeben, man gewöhnt sich an vieles und ich konnte die Schönheit der Stadt ebenfalls erkennen. Nun.
Ja, also ich glaube, wenn du 100 Leute fragst, sagen die 50 Leute, das ist die schönste Stadt und 50 Leute, das ist die hässlichste Stadt. Kommt immer drauf an, in welchen Ecken man sich rumtreibt.
Und ich kann beide verstehen, das ist das Schöne. Ja, also jedenfalls dann, eines Tages habe ich eben angefangen, Flugechsen waren es da ja noch gar nicht so richtig, weil wirklich fliegen konnten sie ja nicht. Aber ihre Flügelchen hatten sie ja nun schon durchaus. Und da habe ich gesehen, diese Tierchen sind possierlich und niedlich anzuschauen. Und so habe ich mir überlegt, ja, das möchte ich machen. Und ich habe ebenfalls viel gelernt in meinem Studium. Das war ja ein Biologiestudium, welches ich da angefangen hatte. Und dann habe ich mir überlegt, ich mache mich damit selbstständig. Ich werde das ganz groß aufziehen. Es ist noch etwas von dem Erbe da. Und ich werde der erste Flugechsenzüchter.
Was macht dann die Zucht aus? Weil wir haben da ja echt genug von.
Ja, wir haben da viele von auf den Straßen, aber ganz ehrlich, das sind auch keine, die man sich gerne ins Wohnzimmer stellen würde. Ich meine, darum geht es doch. Jeder soll so ein Ding zu Hause haben und sich das morgens nach dem Aufwachen anschauen und sagen, ist das Leben nicht schön? Was für ein süßes Tierchen. So, und das passiert mit den Mischungen da draußen natürlich nicht. Die sind ja auch überhaupt von der Farbe her, sind die ja eher auch so bräunlich, gräulich. Das, da überhaupt mal ein bisschen rumzuforschen und die so lange miteinander zu kombinieren, dass da plötzlich ein grünlicher Bauch bei rauskommt, das hat schon einiges an Arbeit gefordert. Aber ich finde, es hat sich gelohnt, denn die können sich wirklich sehen lassen.
Geht's dir dabei denn jetzt hauptsächlich um die Optik oder auch um andere Eigenschaften?
Nein, nicht nur um die Optik. Also mir ist es wichtig, dass es unterschiedliche Eigenschaften gibt, so dass je nach Besitzer auch unterschiedliche Individuen an Flugechsen gezüchtet werden können. Zum Beispiel fand ich es wichtig, dass die auch wirklich fliegen können. Da bin ich gerade noch dran, muss ich sagen. Ich habe da noch keine durchgreifenden, keine Durchbrüche, sagt man, erzielt. Aber sie können immerhin gleiten inzwischen. Das können die Tiere auf der Straße noch nicht so gut. Und wenn man jetzt eins dieser gleitende Tiere nimmt und damit auf einen Berg geht und ihm gut zuredet, dann wird er von sich aus springen und den ganzen Berg herabgleiten. Und das ist so ein schönes Bild. Ich würde Sie gern eigentlich mal einladen, mit mir zusammen auf so einen Berg zu. Ich bin schon wieder beim Sie. Merken Sie das? Ich beim Du. Ich war noch schon beim Du. Ich würde dich gerne eigentlich mal einladen, mit mir zusammen auf den Berg zu gehen, um eine dieser Flugechsen steigen zu lassen. Ja, aber das ist nur eine Eigenschaft. Es gibt auch andere Sachen. Zum Beispiel habe ich welche schon gezüchtet, die einen optimalen Geruchssinn haben. Und ich möchte eigentlich, dass die Stadtwache irgendwann solche Flugechsen einsetzt, um Schmuggler herauszufinden, um die herauslotsen zu können, direkt wenn sie illegale Ware mit in unser schönes Dornenheim bringen.
Du meinst, wenn sie zum Beispiel Quarks heute schmuggeln oder so, dass man das dann rauskriegt?
Ja, das sollten sie sofort riechen können. Also zumindest diejenigen, die drauf geschult sind und danach gezüchtet sind. Ich habe aber auch andere mit besonders guten Augen. Die sind dann an den Grenzgebieten gut einsetzbar, wo sie schon in Entfernung ein Signal geben, wenn sie in der Entfernung sehen, dass da etwas auf die Grenze zukommen sollte. Sei es eine feindliche Armee oder was auch immer es sein sollte, was da an der Grenze bewacht wird.
Ja, momentan eigentlich hat mir das Gefühl, von über die Grenze kommen eigentlich nur Leute, die hier hinwollen, um zu saufen.
Ja, oder lass es für Jäger sein. Ja, ein Jäger, der schon aus der Entfernung ein Signal von seiner Flugechse bekommt, dass da gleich ein Wildschwein auf uns zukommt. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich sehr, sehr praktisch finden könnte.
Mhm. Aber da geht es jetzt hauptsächlich um so Signaleigenschaften und jetzt nicht wirklich um Kampffähigkeiten, sag ich mal.
Na, da sprechen Sie ja was an. Ich bin schon wieder beim Sie. Ich weiß nicht, wie das kommt. Das ist meine Erziehung, glaube ich, aus der Universität, dass man sich gegenseitig sieht, so ein Respektding, nicht wahr?
Ja, also ich bin es gewohnt, dass man den Akademikern und Akademikerinnen erstmal den Stock aus dem Arsch ziehen muss.
Ach, so weit würde ich bei mir jetzt nicht gehen, aber ich verstehe schon. Ich gebe mein Bestes, in der Tat, ja. Also, wo waren wir jetzt gerade bei den Kämpfen? Ja, also, ist ein Herzensprojekt von mir. Denn natürlich können die miteinander kämpfen. Und das nächste Projekt, nachdem sie fliegen gelernt haben, ja, das ist mein aktuelles Projekt, wird sein, dass es verschiedene Kampfmöglichkeiten gibt. Sei es durch die Krallen, die sie alle haben an ihren Beinen, an ihren Füßen, sei es durch ihr Gebiss, was sie haben, was zum Teil sehr scharfe Zähne hat. Wichtig ist mir dabei, dass wirklich nur ausgebildete Tiere in den Kampf geschickt werden, denn die anderen, die nicht dafür gemacht sind, werden darunter leiden. Und das Flugechsenleid gilt es minimal zu halten. Sehe ich so.
Wie ist das jetzt? Also ich gehe jetzt mal ein bisschen auf diese Eigenschaften zurück. Wie war das jetzt beim Fliegen? Also ich kenne das jetzt so, dass die Flugechsen, die hier so streunermäßig unterwegs sind, die flattern halt mal so erbärmlich mit den Flügeln. Und du meinst, deine können ja richtig gleiten.
Die können gleiten und ich hoffe, dass sie auch. Und da verspreche ich gar nicht zu viel. Ich hoffe, dass sie bald fliegen können, denn, jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Ich hoffe, das ist in Ordnung, wenn ich ein wenig aushole.
Natürlich.
Ich war als Kind mit meinen Eltern auf einem dieser Berge, die rund um Dornheim ja sind, also in der Nähe von Kreuzheim ist es, falls das jemand kennt. Da waren wir auf einem dieser Berge drauf. Ich hatte meine Eltern verloren, die waren glaube ich schon auf dem Rückweg und ich hatte noch gespielt, wollte gleich nachkommen und da passierte es. Es war Herbst, Die Bäume hingen so am letzten seidenen Faden noch an den Blättern. Und plötzlich kam ein Wind, der die restlichen Blätter komplett herunterfegte, in einem strudelartigen Gebilde hochwirbelte. Sie fielen dann ab und dann sah ich es, ein Gesicht da drin. Es war ein Windgeist, so wahr ich hier sitze und das erzähle. Und dieser Windgeist, glaube ich, ist noch immer dort. Das heißt, ich gehe nun regelmäßig auf diesen Berg, nehme die Flugechsen, die ich zum Fliegen befähigen möchte, mit, halte sie in die Luft und warte darauf, dass dieser Windgeist tatsächlich durch die Flugechse hindurchfährt und so sie magisch dazu befähigt, tatsächlich zu fliegen.
Entschuldigung, also du meinst, da ist jetzt wirklich ein Windgeist auf dem Berg?
Ich bin mir sicher, ja, ich bin mir ganz, ganz sicher.
Okay, hat ihn außer dir auch schon jemand gesehen?
Weiß ich nicht, ich habe keine Umfrage gemacht. Allerdings, als ich mit meinen Eltern dort war, also da haben sie es nicht gesehen, muss ich leider gestehen. Ich bezeuge es aber mit 100%igem Wissen, dass da ein Windgeist haust.
Okay, und du warst auch nüchtern?
Ich war ein Kind. Als Kind trinkt man auch manchmal ein bisschen was. Aber ich habe da wirklich nichts getrunken. Ich bin mir ganz sicher.
Okay. Und wie kommst du jetzt drauf, dass wenn du die Flugechse in die Luft hältst, dass sie dann von dem Windgeist, dass dann da die Magie abfärbt? Oder wie soll das funktionieren?
Nun, ich meine, der Windgeist ist ja durch die Baumkronen gefahren und hat die ganzen Blätter dort abgenommen. Und so kann ich mir eigentlich auch vorstellen, wenn ich die Flugechse dort hochhalte, dass der Windgeist durch die Flugechse durchfährt. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie dann vielleicht Eigenschaften dieses Windgeistes aufnimmt. Denn das sind Flugechsen eh. Sie sind ja sehr wandelbar. Und wenn ich sie miteinander kreuze, nehmen die Nachkommen schnell die Eigenschaften der Elternteile auf.
Also du bist da, ich meine, du hast ja auch einen akademischen Hintergrund, da bist du also jetzt bei der Theorie, dass magische Fähigkeiten dadurch entstehen, dass mit Magie, dass Individuen von Magie berührt werden.
Ich glaube daran, ja.
Okay. Ja gut, das ist ja ein Streit in der Wissenschaft, ne? Das ist ja jetzt nichts Bewiesenes, nichts Widerlegtes.
Das ist richtig, aber ich habe noch keine gängige andere Theorie gehört, die das so schlüssig beschreibt wie die Absorptionstheorie.
Ja gut, das kann natürlich sein, dass die sehr schlüssig ist. Wie lange machst du das denn schon mit den Drachen auf dem Berg, mit den Flugechsen auf dem Berg?
Ja, das ist nicht falsch, was dir da gerade rausgerutscht ist. Aber erstmal zur Frage. Ich habe vor 10 Jahren meinen Abschluss gemacht und habe dann angefangen, die ersten Exemplare zu fangen auf der Straße und zu untersuchen, klingt gleich schon wieder so nach Tierleid. Das möchte ich ausdrücklich sagen. Es geht nicht um Tierleid oder um Flugechsenversuche. Es geht vor allem um die Zucht und das mache ich nun seit etwa 10 Jahren. Oh, jetzt habe ich mich verschluckt hier. Moment. Ein guter Schluck Dornenheimer Wein, der tut immer gut.
Naja, wenn das Dornenheim ist, dann kann man jetzt über die Qualität streiten, aber gut.
Ich habe ihn ganz lieb gewonnen in der Zeit der Uni, der Universität, muss ich es gestehen. wo war ich jetzt gerade? Seit 10 Jahren mache ich das ungefähr. Habe dabei, wie gesagt, schon große Erfolge erzielt, indem nämlich sowohl was das Optische angeht, als auch was die Fähigkeiten der Flugechsen angeht, einiges sich getan hat. Was das Alter angeht, ich bin noch nicht ganz sicher, wie alt sie werden können. Ich könnte mir vorstellen, dass sie locker 20 bis 30 Jahre alt werden können. Das älteste Exemplar, von dem ich genau weiß, wie alt es ist, ist jetzt 10 Jahre alt.
Ja gut, aber wie lange bist du jetzt schon mit dir deinen Flugechsen, den du das Fliegen beibringen möchtest, ständig auf dem Berg, immer hoch und runter?
Ach, das ist noch nicht so lange. Das ist seit etwa einem Jahr.
Aber hat noch nicht funktioniert.
Nein, das hat doch nicht funktioniert. Bisher können sie nur gleiten. Was aber nichts heißt. Ich meine, in der Wissenschaft muss man 1000 Rückschläge machen, bis der eine Erfolg kommt. Und deswegen lasse ich mich da nicht entmutigen. Das wird ein sensationeller Erfolg, wenn dann erstmal die ersten Flugechsen über Dornheim hinwegfliegen und die Leute hochstarren, mit dem Finger drauf zeigen und staunen.
Hast du denn in deiner Zeit jetzt, wo du regelmäßig wieder auf diesem Berg bist, schon mal wieder diesen Windgeist gesehen?
In der Form mit dem Gesicht noch nicht. Allerdings weiß ich auch nicht, ob was mit dem Herbst oder den Blättern zu tun hatte, dass vielleicht der Geist sich nur beim Herbst hinaustraut oder so etwas. Das gilt es alles zu erforschen. Jedoch muss ich sagen, dass es eben sehr windig ist. auf diesem Wipfel. Und es ist ein anderer Wind als auf anderen Gipfeln. Also wenn wir beide da mal hochgehen, ich werde es dir zeigen, du wirst verstehen, was ich meine. Dass es da einen Windkanal gibt, wenn man sich da hinstellt, wo man ordentlich durchgepustet wird, das kenne ich von keinem anderen Gipfel so wie dort.
Jetzt hast du mir schon einige deiner Exemplare gezeigt von deinen Flugechsen. Und ich muss ja sagen, die sehen wirklich schon echt gut aus. Wie sieht das denn jetzt dann aus? Also wann werden die denn dann geschlachtet und so, um da die Häute abzunehmen?
Um die Häute abzunehmen? Oh, um Gottes Willen. Also das ist nicht vorgesehen mit meinen Flugechsen. Also
wieso züchtest du die denn nach aussehen? Ich dachte, darum geht's, dass man die Häute teuer verkaufen kann für Kleidung.
Entschuldigung, also wenn man sich irgendeine Flugechsenhaut holen will, dann soll man auf die Straße gehen, sich da eine fangen und die häuten. Aber
ja, die sehen ja scheiße aus.
Ja, und die hier sind aber ein Ergebnis jahrelanger Züchtung. Die schlachtet man nicht und häutet sie dann. Also da muss ich doch wirklich bitten. Die nimmt man mit nach Hause, man hegt und pflegt sie, man streichelt sie, man lässt sich von ihnen, also sie können sich an dich dran schmiegen. Und solche fröhlichen Dinge macht man mit denen, nicht schlachten.
Ja, gut, aber ja, hätte sein können. Ich weiß auch nicht, wie das Fleisch von denen schmeckt oder so. Ich weiß nicht, hast du das schon mal probiert?
Natürlich nicht. Also wirklich, ja, das ist eine Herabwürdigung meiner wissenschaftlichen Arbeit. Diese Exemplare sind Wunderwerke der Natur. Die schlachtet man und isst man nicht, die bestaunt man und die vergöttert man vielleicht, ja. Aber alles andere, da kann man sich zu Nutzvieh kann man da gehen und sich dort und das essen.
Ja gut, ne, was jetzt Nutzvieh ist und was nicht, ist ja eine Definitionsfrage.
Nun, also ich kann nur sagen, meine Flugechsen kann man nur erwerben, wenn man das mir unterschreibt, dass man sie pflegt, zu Hause ein gutes Zuhause bietet und sie mit voller Liebe flutet.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass bei der Farbgebung, zu der du deine Flugechsen züchtest, dass das ja doch sehr so aussieht, wie sich viele Leute auch in vielen Zeichnungen und anderen Darstellungen, wie sich Leute Drachen vorstellen. Ist das Absicht?
Ja, da hatten wir ja gerade eben schon mal ganz kurz die Erwähnung gehabt. Also ich glaube, dass die Flugechsen von der Straße entfernte Nachfahren der Drachen von Ureinst sind.
Von Drachen?
Ja. Ich weiß.
Diese gräulichen Dinger, die hier die ganze Zeit irgendwelche Ratten fressen, sollen von Drachen abstammen, die es nie gegeben hat. Und wenn es sie gegeben hätte, ja irgendwie als edle, mächtige Wesen bekannt waren.
In der Tat. Und diese Drachen, die es jetzt ja nicht mehr gibt, wo es sogar ja fraglich ist, ob es sie überhaupt gegeben hat, wenn man sich den wissenschaftlichen Diskurs da einmal anhört. Diese Drachen haben natürlich Nachkommen gezeugt und es ist nicht auszuschließen und ich sage sogar, es ist absolut wahrscheinlich, dass die Flugechsen eine Form dieser Nachkommen sind. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir es schaffen, die zu züchten wieder und sie auch auf Größe vielleicht zu züchten, kann man vielleicht sogar auch die altehrwürdigen Drachen zurück ins Leben holen.
Also du meinst wirklich, das sind jetzt im Grunde die Nachfahren von Drachen und das kriegt man dann wieder umgedreht?
Das erfordert viel Arbeit und ich weiß nicht, ob ich das vermag, weil das eine große Aufgabe ist. Aber andererseits, wenn es jemand vermag, dann bin es vielleicht ich, ja. Ich denke auf jeden Fall, dass wir es schaffen können und dass wir auch wieder tatsächlich Drachen zurück ins Leben holen können.
Hast du da schon eine spezielle Drachenzuchtlinie?
Oh, verzeih mir, das geht natürlich viel zu schnell. Ich habe einige Projekte gerade vor mir, wie schon gesagt, das erste ist das Fliegenprojekt, das zweite ist das Kampfflugechsenprojekt und alles andere, das ist eh eine Frage von Jahren und Jahrzehnten, das kann ich gerade noch nicht sagen, das tut mir leid.
Jetzt ist ja eine bekannte Eigenschaft von Drachen, dass sie Feuer speien können. Meinst du, das kriegst du den Flugechsen auch beigebogen?
Ach, das wäre ein Traum von mir, weil dann könnte man sie auch in der Küche zum Einsatz bringen. Ich glaube,
ja, die hatte ich ja vorhin schon. Aber dafür müssen die ja nicht Feuer speien können.
Entschuldigung, nicht in der Form. Ich meinte natürlich, dass sie das Essen erwärmen und die Töpfe und Pfannen erhitzen mit ihrem Feuerspucken. Nicht, dass wenn sie da selber kocht, also... Beruhig dich, alles ist in Ordnung. Also, Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob ich das tatsächlich in der Form hinkriege. Wenn wir eine auf der Straße finden, die das kann, dann glaube ich, dass ich das in die Zuchtlinie einbringen kann, sodass auch weitere Tiere das wieder hinbekommen können. Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht auch mit Schärfe arbeitet, wenn man ihnen scharfes Essen, gut gepfeffertes Essen gibt, dass sie dann vielleicht über Generationen hinweg wieder diese Fähigkeit entwickeln können. Aber auch das ist für den Moment reine Spekulation. Und wenn ich für eins stehe, dann für wissenschaftliche Korrektheit.
Wie Korrektheiten, wie dass die von Drachen abstammen, die es ja nicht gibt und die gab?
Nun, das ist wie gesagt nur eine Theorie, aber eine gut begründete. Ich kann meine Abhandlung gerne dir zukommen lassen, die kannst du dann dir einmal durchlesen.
Ja, aber es gibt ja keinen einzigen Nachweis von Drachen, das sind doch reine Fabelwesen.
Ja, also das kann man so sehen. Andererseits, wenn das nur Fabelwesen wären, es müsste ja jemand auf die Idee gekommen sein. Und komischerweise gibt's ja diese Flugechse, die zufällig kleiner und possierlicher, aber durchaus ähnlich aussehen. Zufall oder Wissenschaft? Frag ich jetzt.
Ja, vielleicht hat jemand die Flugechsen gesehen und dann gedacht, hey, wenn die größer wären, das wäre ja ein krasses Monster.
Könnte sein, ja. Könnte auch sein, dass es einfach Drachen gab.
Okay, ja, ich glaube, das müssen wir nicht vertiefen. Jetzt ist ja das Ding, dass es schon einige Flugechsen hier gibt, die ja streunermäßig durch die Gassen ziehen.
Ja.
Wenn die jetzt also das Problem bei denen ist ja oft, dass sie sich auch gegenseitig bekämpfen und ja irgendwie Stress haben miteinander, was auch mal lauter wird und so. Wie ist das denn dann, wenn man jetzt ja, gezüchtete Flugechsen hat und die kommen in Kontakt mit diesen Tieren, gibt es da nicht irgendwann Konflikte und vielleicht auch mal eine tote Zuchtflugechse?
Also mit den Promenadenmischungen auf der Straße, ja. Darüber habe ich mir auch schon viele Gedanken gemacht. Diese Tiere sind eh nicht so gut zu kontrollieren, das möchte ich auch dazu sagen. Sie haben einen sehr starken Willen und sind auch starke Einzelgänger. Es kann tatsächlich sein, dass sie sich da kämpfen wollen. Allerdings denke ich, wenn man ein guter Halter dieser Tiere ist oder eine Halterin, dann sollte es doch kein Problem sein, sie fernzuhalten von den Promenadenmischungen. So wie man selbst ja auch aufpassen muss, dass sie einem nicht das Essen aus der Hand weggreifen, wenn man durch die Straße zieht. Oder eben die glitzernden Ohrringe aus dem Ohr reißen, wenn man durch die Straße läuft. Ich würde das als gleiches Risiko wie dieses zählen und sehen.
Also das ist im Grunde in der Verantwortung der Besitzer dann nachher.
Sicher, sicher. Man muss auch gut aufpassen. Also die Kleinviecher, die wollen ja dann auch immer gerne mal ausreißen. Die kommen dann wieder zurück. So ist das nicht. Die sind schon treu, wenn man sie denn an das Haus gewöhnt hat. Aber mir sind ja auch erst vor einiger Zeit ein paar entfleucht, die mir schlaflose Nächte bereitet haben. Aber ich habe sie wieder eingefangen. Ich konnte sie zurückholen und sie sind wieder sehr glücklich.
Ja, wo du schon ansprichst, ne? Da gab es ja vor kurzem, vor einiger Zeit gab es ja diesen Fall, wo einige wertvolle und zum Teil auch nicht ganz so wertvolle Gegenstände geklaut wurden.
Ja.
Kannst du das nochmal erzählen? Weil das war eine unglaubliche Geschichte, die ich einfach nicht, also ja, die ich völlig absurd finde.
Ich kann da gar nicht so viel zu erzählen. Das ist mir auch ein bisschen peinlich, muss ich da ehrlich sagen. Jetzt hast du mich drauf angesprochen, ne? Also es ist so, die Flugechsen sind mir entfleucht. Ich bin beim Streicheln einer dieser Echsen eingeschlafen bei offenem Fenster und dann hat es klugerweise die Käfigtür zu den anderen geöffnet und ist mit ein paar davon ausgebüxt. Ja, und dann sind sie natürlich direkt los und haben glitzernde Gegenstände sich erbeutet, weil das lieben sie. Wenn man eine Flugechse glücklich machen möchte, dann sollte man in ein Geschäft gehen, ein glitzerndes Spielzeug kaufen und es der Flugechse geben. Sie wird den ganzen Tag damit spielen.
Die stehen also auf Glitzer.
Ja, ich vermute ganz stark, dass es daran liegt, dass sie keine Farben sehen können. Sie können nur schwarz-weiß sehen. Was wiederum zur Folge hat, dass wenn da eine knallige Farbe steht, wird sie das nicht weiter tangieren. Wenn aber diese Farbe sich die ganze Zeit ändert, so wie es eben bei einem glitzernden Gegenstand der Fall ist, dass es eben glitzert, dass es hell und dunkel wird, dann interessiert sie das natürlich sehr, die Flugechsen. Das kann man auch imitieren mit einer Kerze, die man an- und ausmacht, an- und ausmacht, an- und ausmacht.
Also nochmal, du meinst, sie stehen also auf Glitzerzeug, weil sie farbenblind sind?
Nun, weil es sich bewegt und weil es die Farbe sozusagen ändert, weil es hell und dunkel, das können sie natürlich sehr gut unterscheiden. Schwarz-Weiß sehen sie gut und Grautöne. Und wenn da eben etwas ist, was von ganz dunkel auf ganz hell und gleich wieder auf ganz dunkel schwenkt, dann ist das natürlich erstmal spannend für so eine Flugechse.
Ja, aber dass die da in der Lage sind, gleich irgendwie so wertvolle Gegenstände zu klauen, ist ja schon heftig, oder?
Das ist höchst interessant, nicht wahr? Also ich war auch ganz begeistert davon. Das ist aber natürlich eine Sache, die ich da nicht weiter züchten möchte, weil ich möchte ja keine diebischen Wesen jetzt hier heranzüchten, und unter der die Menschheit dann irgendwann leidet, weil sie immer beklaut werden.
Ja, vor allem, du warst begeistert, die Betroffenen jetzt nicht so ganz.
Ja, gut, aber ich habe es jetzt gar nicht mehr mitverfolgt. Haben die ganz alle ihre Zeug wieder zurückbekommen?
Ja, das wurde ja vom entsprechenden Ermittler wurde das ja alles wieder verteilt.
Ja, aber dann sehe ich da jetzt keinen Grund mehr, da irgendwie nachtragend zu sein. Es sind eben Wesen mit einem eigenen Willen und
Charakterstark.
Und ich dachte mal, wenn die das besser weggeschlossen oder aufbewahrt hätten, dann hätten meine Flugechsen da auch keine Gelegenheit gehabt, das zu klauen. Das kann man auch mal so sehen.
Ja gut, da kann man ja sagen, der Schmuck war eher da als die Flugechsen.
Richtig, nur es hätten ja auch Diebe sein können und dann hätten sie ihren Schmuck nicht zurückbekommen.
Ja, aber Diebe fallen ja eher auf als so kleine Echsen.
Ja gut, das ist richtig. Aber also ich sag mal, ich sehe das Positive darin, die Besitzer dieser Gegenstände wissen jetzt, dass sie ihre Sachen besser verschließen sollten, damit keine diebischen Wesen kommen, um sich an ihrem Schmuck zu bedienen.
Okay, also gleich schon ein pädagogischer Effekt, diese Echsen.
Ja, also geht mir jetzt ein bisschen weit, aber tendenziell ja. Ich hab vor allem eine Sache kann ich noch erzählen, das interessiert vielleicht unsere ZuhörerInnen sehr. Und zwar der Schlüpfprozess, der ist höchst faszinierend, höchst interessant. Und ich habe mich bereit erklärt, und das ist auch eine wunderbare Gelegenheit jetzt hier über diese Ohrwürmer das zu verbreiten. Ich habe mich bereit erklärt, in Zukunft Leute beim Schlüpfprozess zuschauen zu lassen. Natürlich gegen eine kleine Gebühr, die man bezahlen muss, wenn man sich das wünscht. Weil das ist gar nicht so einfach, es ist sogar recht heikel. Denn die Temperatur ist bei diesen wechselwarmen Wesen, wie sie ja nun sind, eine besonders fragile Angelegenheit. Denn es muss eine bestimmte Temperatur bewahrt werden. Ja, also ich sag mal, es gehören 4 Kerzen dazu und ein Abstand von etwa 50 Zentimeter über diesen 4 Kerzen. Dann ist genau die richtige Temperatur, die jederzeit eingehalten werden muss. So, jetzt kann man sagen, die Kerzen lässt man weiter runterbrennen und wechselt sie später aus. Wenn das der Fall ist, werden die Drachen, also jetzt sage ich selbst schon die Drachen, die Flugechsen tendenziell eher männlich. Wenn man die Kerzen früher austauscht, sodass sie immer nur maximal bis zur Hälfte runterbrennen, dann wären es eher weibliche Flugechsen.
Das entscheidet sich anhand der Temperatur, unter der man die Eier brütet?
Ich würde nicht so weit gehen, dass es sich anhand der Temperatur entscheidet, aber ich würde so weit gehen, dass ich sage, man kann es zumindest beeinflussen ein wenig. Also es gibt natürlich auch welche, wo ich die Kerze weiter runterbrennen lasse und sie werden trotzdem weiblich. Das ist jetzt kein Naturgesetz. Aber anscheinend ist es so, dass es was auch immer da in dem Ei passiert, es eher begünstigt, weiblich zu werden, wenn die Temperatur höher ist. Was auch immer das sein soll. Da ist die Wissenschaft leider noch nicht weit genug, um das sagen zu können.
Ja, weil bei einem Huhn oder so würde man ja sagen, dass das schon im Ei festgelegt ist. Also dass sich das ja nicht, während es ausgebrütet wird, entscheidet, ob es männlich oder weiblich wird, sondern das steht ja schon vorher fest, oder?
Ist das so? Ist das wissenschaftlich bewiesen?
Ja, zumindest hat man mal irgendwie halt ein paar Eier zerdeppert und geguckt, ob man da schon was erkennen kann, so geschlechtsmerkmalmäßig.
Nach wie vielen Tagen wurde es zerdeppert?
Ich weiß jetzt nicht, in welcher wissenschaftlichen Form das durchgeführt wurde, aber das passiert ja 1000 Mal auf dem Hof. So.
Und das, glaube ich, ist genau das Ding. Bei den Hühnereiern wird ja gar nicht auf die Temperatur geachtet. Das heißt, man weiß ja überhaupt nicht, ob sich nicht vielleicht durch das sofortige Brüten des Huhns das Geschlecht entwickelt hat oder das Huhn ist erstmal weggelaufen, hat gepickt und ist dann zurückgekommen und schon wurde es dann wurde es natürlich ein männliches. Das andere, das wärmere war ein weibliches. So rum meine ich.
Hast du denn eine Theorie, wieso ausgerechnet die Kälteren zum Männchen werden und die Wärmeren zu Weibchen?
Gute Frage. Ich habe mir da natürlich einiges an Gedanken gemacht, aber eine wissenschaftlich fundierte Theorie kann ich nicht aufstellen. Aber wenn ich soll, kann ich gerne meine eigene Theorie sagen.
Ja, gerne.
Nun, Also, ich glaube, durch die weibliche Haut eines Drachen ist sehr viel, es ist, oder was heißt sehr viel, aber sie ist härter als die eines männlichen Drachen. So, und ich könnte mir vorstellen, dass wenn die Temperatur höher ist, dass die Haut sich da dessen direkt anpasst und so auch das Geschlecht sich dann damit anpasst. Ja, jetzt fragt sich, warum haben denn die mit der härteren Haut, warum sind die denn weiblich, ist dann die Frage. Ja? Habe ich mir auch schon mal Gedanken drüber gemacht. Weil auf der Straße die Drachen, die da miteinander kämpfen, eher weibliche Drachen sind. Weibliche Drachen haben auch ein etwas territorialeres Verhalten als die männlichen Flugechsen.
Okay, also das hast du bei den Streunern beobachtet?
Sowohl bei den Streunern und auch, als auch bei meinen Züchtungen, ja. Also die weiblichen, die geraten eher miteinander in Zwist als jetzt die männlichen oder die männlichen mit den weiblichen. Das sind eher die weiblichen untereinander. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das sich über die Jahre des Weitervererbens so entwickelt hat, dass die höhere Temperatur zu einer etwas härteren Haut und so auch zu Weiblichkeit führt. Nur meine private Theorie. Ich habe da noch keinerlei wissenschaftliche Erkenntnisse.
Wie lange dauert das, bis so ein Ei ausgebrütet ist?
Ziemlich genau 42 Tage ungefähr.
Oh, das geht schnell.
Ja, das ist relativ schnell. Aber das reicht dann auch. Also die schlüpfen dann von selbst. Es ist ja die Schale, kann ich ja auch mal gerade für unsere interessierten ZuhörerInnen sagen. Es ist eine leicht golden schimmernde Farbe mit dunklen Punkten gesprenkelt. So sehen diese Eier aus. Sie sind deutlich größer als die Eier eines Huhns. Ja, also ein Vielfaches größer. Der Schlüpfprozess ist dabei sehr heikel, da die Innentemperatur des Eis und die Außentemperatur ja gar nicht unbedingt angeglichen ist. Und wenn der Unterschied zu groß sein sollte, kann sich das negativ auf das ausgeschlüpfte Individuum auswirken.
Also es darf nicht zu kalt sein, wenn man schlüpft.
Richtig, also genau, es darf nicht zu kalt sein, es darf auch nicht zu warm sein, wenn man schlüpft. Wenn es im Ei, sag ich mal, wenn es mitten im Sommer ist und das Ei ist im Schatten gelegen, kommt raus und dann wird es förmlich erschlagen von der Hitze, die draußen gerade ist, mitten im Sommer, dann ist das auch nicht gut für die Flugechsen. Das könnte dann, ja, einen Schaden hinterlassen tatsächlich.
Okay, solche Schäden sind dann körperlicher Natur oder wie sieht das dann aus?
Nun, sie sind meistens etwas kränklicher, werden leichter krank, kriegen leichter einen flachen Atem und sind schneller außer Atem. Diese Tiere sind nichtsdestotrotz liebenswert und meistens sogar noch anhänglicher als die anderen Individuen. Wie gesagt, die anderen haben ja einen sehr starken Willen. Aber wenn man mit ihnen spazieren gehen möchte oder sowas, dann merkt man, dass sie schon schnell an ihre Grenzen kommen. Und das möchte man auch dem Tier ja nicht unbedingt zumuten. Man möchte ja, dass es starke Wesen sind, die da gezüchtet werden.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt kenne ich das von Hunden so, dass wenn die ja schon relativ lange gezüchtet werden und so, dass es dann auch mal zu, ich glaube, man spricht davon, über Überzüchtungsphänomenen kommt.
Ah, oh.
Dass dann also ja auch gerne mal der ein oder andere Hund aus dem Wurf dann, ich sag mal diplomatisch, völlig irre ist und unberechenbar und man irgendwie sich völlig komisch verhält. Muss jetzt nicht in die aggressive Richtung gehen, kann aber natürlich auch. Hast du sowas auch schon beobachtet?
Ich weiß jetzt nicht, ob ich das in der Öffentlichkeit sagen soll.
Wer spricht ja dann für einen verantwortungsbewussten Umgang? So.
Ja, also wir hatten da natürlich sind da einige Individuen bei, wenn man forscht, wenn man miteinander kreuzt, die dann plötzlich aggressiv sind und oder die auch aggressiv gegen sich selbst sind sich selbst in die eigenen Gliedmaßen beißen und sich selbst zerkratzen oder eben auch auf mich losgehen. Das hatten wir durchaus. Es sind nicht die glanzvollsten Stunden meiner Arbeit gewesen. Gestehe ich da ein. Und mir sind dann oft aufgefallen, was wohl der Fehler war. Meistens sind es im Nachhinein so Verhaltensweisen wie ein Weibchen, was eh schon ein sehr territoriales Verhalten hat, das mit einem Männchen gepaart wird, welches sich mit einem Weibchen bekämpft hat, so schon während der Jugend, was ich dann gesehen habe, da habe ich dann im Nachhinein gedacht, ach, es hätte mir auffallen müssen eigentlich, dass es jetzt nicht gut ist, die beiden nun gerade miteinander zu kreuzen. Aber gut, Fehler passieren überall und ich hoffe, dass das ja, werde ich so, ich achte seitdem besser darauf und es tut mir immer leid, wenn so etwas passiert.
Jetzt hast du angesprochen, dass die ja auch nachher als Haustiere gehalten werden können.
Ja.
Also so als persönliche Hausechse. Hausechse.
Ja.
Wie kann ich mir das vorstellen? Also ich meine, ist das dann so wie ein Hund, den man dann irgendwie im Zweifelsfall alleine durch die Gegend führt oder eher wie eine Katze, die sehr selbstständig ist?
Ja, in ähnlicher Form würde ich das schon sagen. Also sie sind wechselwarm, das darf man nicht vergessen. Wenn es draußen kalt ist und man sorgt da nicht mit entsprechender wärmer Kleidung für die Flugechsen, die kann man übrigens auch bei uns käuflich erwerben. Es gibt da Flugechsenkleidung, um sie warm zu halten. Also wenn man im Winter mit denen rausgeht, kann es sein, dass sie auf einmal ziemlich langsam werden und müde werden. Das liegt aber eben in der Natur der Sache, dass es Echsen sind. Die sind nicht für den Winter und für die Kälte gemacht. Also das ist schon mal sehr anders. Jetzt, sie haben ihre Individualität, sie sind auch noch, also ich sag mal, während ein Hund den Menschen vergöttert und die Katze den Menschen eher als Diener sieht, sieht die Flugechse den Menschen an als Freunden, als Kompagnon auf Augenhöhe. So zumindest ist meine Vision, mit dem man durch dick und dünn geht, wo man auch mal eigene Wege gibt, ohne den Menschen Bescheid zu sagen. Weil ganz ehrlich, wer sagt schon seinen Freunden die ganze Zeit Bescheid, wo man als nächstes hingeht? Das macht man nicht. Man sagt ja denen nicht, hier, übrigens, ich gehe da und dahin und danach gehe ich da und dahin. Das macht man nicht. Und ich denke, dass die Flugechse sich wahrscheinlich auf ähnliche Art und Weise ebenbürtig sieht.
Ja, das ist ja ganz schön dann mit so auf Augenhöhe, aber wenn die jetzt für die Stadtwache arbeiten sollen, da gibt's ja klare Hierarchien, da ist ja Augenhöhe jetzt irgendwie nicht so sinnvoll, oder?
Ja, das ja, kommen wir jetzt natürlich vom Hundertstel ins Tausendstel. Also die für die Stadtwache sind, die werden natürlich besonders gezüchtet, damit sie natürlich sehr viel mehr loyal und auf Partnerbezug haben. So ihre Lebensaufgabe wird es dann sein, solche Besonderheiten zu melden sofort. Anders als ein Hund, der Hund ist natürlich die ganze Zeit bei den Menschen und wird auch da bleiben. Man kann es nicht ausschließen, dass sich diese Flugechse dann überlegt, auf eigene Faust zu ermitteln und auf eigene Faust diesem Schmuggler oder was auch immer dort aufzulauern und ihn zu stellen. Das kann durchaus passieren, aber dann wird trotzdem diese Aufgabe, dieses Herausfinden, was ist da an Schmuggelware bei dieser Person oder wo geht dieser Schmuggler gerade hin, das wird dann trotzdem im Zentrum des Wunsches dieser Flugechse sein, dieses Pflichtbewusstsein.
Du meintest doch vorhin, dass die Flugechsen nicht für die kalte Jahreszeit gemacht sind.
Ja.
Wie ist das jetzt eigentlich, wie machen das die Streuner? Weil die scheinen das ja auch irgendwie zu überleben.
Tatsächlich, ich weiß nicht, ob's aufgefallen ist. Im Winter sieht man die ja auch weniger. Was die machen, ist tatsächlich probieren, die an warme Orte zu gelangen, an öffentliche Orte. Also zum Beispiel auch im Winter gibt's ja den Markt. Und wenn man eine Flugechse sieht, ist es oft so, dass die sich tatsächlich unter den Marktständen da, unter den Tischen versuchen zu tummeln. Oder eben an Ecken, an Häuserecken. Am liebsten mögen sie das ja, wo drei Wände sind. Ja, also so eine Einbuchtung sozusagen. Da halten sie sich dann gerne auf. Oder unter irgendwelchen Decken, die da runtergefallen sind. Hier die Obdachlosen hinterlassen ja auch manchmal ihre Decken da auf dem Boden liegen. Da kuscheln sie sich dann rein. Auf diese Art und Weise. Was auch häufig passiert, darf man nicht unterschätzen, Schornsteine. An den Schornsteinen, da klettern sie dann hoch und legen sich dann an den Rand. Und durch die Wärme können sie dann gut das überstehen, was da aus am Schornstein an warmer Luft rauskommt.
Okay, also die haben da Strategien entwickelt.
Mussten sie. Ansonsten, also die es nicht getan haben, ich bin mir sicher, die sind gestorben.
Ja, logisch irgendwie.
Ja.
Jetzt mal für den Fall, ne? Ich will mir eine Flugechse anschaffen. Ja? Was brauche ich denn da noch so?
Für die Flugechse oder beim Kauf?
Nee, für die Echse. So als, weiß ich nicht, ne? Braucht die irgendwie einen Napf oder wie füttert man die überhaupt?
Ja, also ich würde das empfehlen, dass man da ein Tellerchen, eine Schüssel oder sowas nimmt, wo man die Nahrung der Flugechse drauf tut. Da nur kurz zur Information, eine Flugechse, die frisst sehr gerne Fleisch. Das heißt, da holt man sich am besten beim Schlachter ein paar Sachen, die man dann auf sein Tellerchen da drauflegen kann und dann frisst die auch meistens von selbst, die Flugechse. Ein Bettchen wäre noch fein, am besten etwas warmes, damit auch im Winter die Flugechse da drin gut übernachten kann. Ich würde empfehlen, dass man die direkt neben den Ofen stellt oder an den Kamin ranstellt. Da kann sie dann gut die Wärme speichern, die sie eben braucht, um auch tagsüber dann, selbst wenn es kalt ist, in Bewegung zu bleiben. Und ansonsten würde ich empfehlen, eine Bürste, am besten mit Borsten von einem Wildschwein oder sowas. Also eine, die etwas härter ist, weil, wie gesagt, es ist eine Eidechse. Es sind viele Schuppen, die man auch pflegen sollte, wenn sie weiterhin ihren Glanz, ihren Schimmer behalten möchten. Dann sollte man das tun und ich glaube, ansonsten eine Leine wäre auch nicht verkehrt. Denn an der Leine lässt es sich doch besser beherrschen als so. Wie gesagt, dieser eigene Wille, diese Individualität, die ist ihnen auf die Brust geschrieben. Ein Hinweis noch, wenn man den Glanz dieser Schuppen besonders fördern möchte, ich arbeite gerade daran, und das kann ich jetzt auch gerade mal hier über die Ohrwürmer offiziell machen, ein extra für Flugechsen speziell angefertigtes Futter zu produzieren, welches man ihnen dann am besten einmal täglich verabreicht, um die Schuppen glänzend und farbig intensiv zu behalten. Denn die Schuppen können sich tatsächlich mit der Zeit verfärben und in dieses gräulich-schwarzliche gehen, was man auf der Straße so häufig sieht.
Wieso ist dir überhaupt die Optik so wichtig bei den Flugechsen?
Naja, wozu hält man sich denn ein Haustier, wenn es nicht hübsch anzusehen ist?
Ja, vielleicht weil es praktisch ist.
Ja, also es gibt so viele Sachen, die praktisch sind. Wenn ich was zu Hause haben möchte, was praktisch ist, dann hole ich mir eine Schaufel.
Okay, also du sagst, das ist dann schon was so für den etwas extravaganten Lebensstil.
Es ist etwas zum Lieben und nicht zum Nutzen, finde ich. Wie gesagt, wenn die dann eben diesen Geruchssinn haben, diesen Auge, diesen Blick haben, ich überlege auch, ob es vielleicht welche gibt, die zu Hause die Reinigung des eigenen Hauses machen können, wenn man entsprechend da die Zunge hinbekommt, dass die besonders feucht und besonders so wie ein Schwamm im Prinzip ist. Sowas könnte auch noch passieren. Aber das ist alles nur Nebenerscheinung. Das Wichtigste finde ich erstmal ein glänzendes, wunderschönes, lieblich anzuschauendes Tier, das man streicheln kann.
Okay, ja, da könnte man den Flugechsen ja auch einfach irgendwie kleine Lappen unter die Füße binden.
Eine schöne Idee, ja, das geht natürlich auch, aber dann, warum nicht, müsste man mal ausprobieren. Flugechsenschuhe, ja, gute Idee.
Jetzt klingt es ja aber alles so, als bist du ja noch sehr im Entwicklungsprozess, sag ich mal, also dass da jetzt noch nicht irgendwie die Flugechsen bei rumgekommen sind, mit denen du so letztlich zufrieden wärst, oder?
Ich würde sagen, kommt auf mich zu. Ab jetzt gibt es welche, die ich tatsächlich auch für private Haushalte zur Verfügung stelle, zum Verkauf stelle. Und klar, die können jetzt noch nicht fliegen. Aber muss denn eine Flugechse unbedingt fliegen, ist die Frage. Ist es schön? Könnte ich mir vorstellen. Ist es notwendig? Ich glaube nicht, denn die sind so herzallerliebst inzwischen schon. Und deswegen möchte ich gerne der Bevölkerung, die gerade auch in diesen Zeiten viel Liebe, finde ich, brauchen kann, diese Flugechse zur Verfügung stellen. Deswegen.
Was meinst du gerade mit diesen Zeiten? Momentan ist ja eigentlich alles vergleichsweise gut, oder?
Ja, natürlich. Aber es ist auch ein bisschen langweilig, finde ich. Also ich hatte schon lange nichts mehr, dass ich zu Hause aufgeregt war, weil irgendwas passiert ist. Und eine Flugechse bringt immer das gewisse bisschen Chaos, was uns manchmal im Leben fehlt, mit dazu.
Auch wenn sie nicht fliegen können.
Das brauchen sie gar nicht, glaubt mir. Sie können ganz anders Chaos machen. Haben sie ja auch schon geschafft, ohne zu fliegen, die mir entflohen sind, nicht wahr?
Ja, ja, ich meine, ne, es muss ja nicht sein, dass die Flugechse fliegt, genauso wie es nicht sein muss, dass Vögel ständig vögeln. Man kommt ja damit klar.
Oh, jetzt sind wir aber also. ich wollte noch sagen, der Rufus Trapp, vielleicht kennen den einige Hörer von hier, der war ja auch schon, glaube ich, öfter mit den Ohrwürmern unterwegs, nicht wahr?
Ja, der war schon in, ich glaube, 2 Folgen von mir, ja.
Guck mal, mit dem habe ich gesprochen und wenn man sich bei dem meldet, gibt es sogar einen 5%igen Rabatt für den Kauf einer Flugechse.
Warte mal, du vertraust den Verkauf der Flugechsen Rufus Trapp an?
Ja, Das ist ein ehrenvoller, freundlicher Händler, der mit mir ins Gespräch gekommen ist und von dem ich wirklich einiges halte.
Okay, hat er denn Expertise auf dem Bereich?
Also, er hat Expertise, Kuriositäten an den Mann zu bringen. Und gut, ich würde jetzt sie nicht als Kuriosität, aber als besonderen Gegenstand von Wert würde ich meine Flugechse schon bezeichnen.
Mhm, ja, musst du ja wissen, wenn du meinst, dass der da geeignet ist.
Ja, also am besten gleich heute noch melden, ansonsten sind die bestimmt ratzfatz auch ausverkauft, nicht wahr? Also es dauert einige Zeit, bis die nächsten wieder geschlüpft sind, sag ich mal.
Hast du denn jetzt eigentlich schon an privat eine Flugechse verkauft? Also so vorher schon oder fängt das jetzt erst an?
Bisher erst nur vereinzelt, aber zum Test natürlich auch, um zu sehen, wie sie sich in der Praxis machen, nicht wahr? Und bisher waren alle meine Kundinnen und Kunden sehr zufrieden und sagten, sie hätten selbst bei einem Hund niemals so viel Liebe erfahren wie bei einer Flugechse, weil die wirklich nicht so unterwürfig sind. Und klar, sie lieben bedingungslos, aber haben trotzdem ihren eigenen Willen und ihre eigene Intelligenz. Und durch diese Intelligenz fühlt man sich oft verstanden. Und das ist genau das Schöne.
Okay. Ja, das klingt ja nach einer runden Sache irgendwie. Gab es denn schon Leute, die vielleicht mitbekommen haben, dass du gerade am Züchten bist und vielleicht mit irgendwelchen spezielleren Zuchtwünschen an dich reingetreten sind?
Häufig sogar, sehr häufig. Das ist natürlich gerade auch in den etwas wohlhabenderen Bezirken eine interessante Sache gewesen, dass Flugechsen jetzt auf einmal salonfähig sind. Aber ich muss dazu sagen, bisher habe ich keinerlei solche Aufträge angenommen, weil die dann oft auch wiederum nicht so unbedingt zum Flugechsenwohl gedacht waren. Also ich sag mal, eine Flugechse, die ihren Besitzern in der Körperhygiene hilft, indem sie deren Nägel bearbeiten und vielleicht sogar die Haare irgendwie da abbeißen können und sowas, da habe ich halt gedacht, das möchte ich denen ehrlich gesagt nicht zumuten. Und das das ist eine Sache, die einfach überhaupt nicht in meiner Vorstellung ästhetisch ist und mir liegt viel an der Ästhetik. Das hat man vielleicht schon durchschimmern hören.
Ja. Außerdem will man ja auch nicht, dass nach der Katzenwäsche jetzt die Flugechsenwäsche irgendwie bekannt wird.
Nein, das ist wirklich nicht. Also bislang habe ich solche Aufträge abgelehnt.
Okay. Gab's da auch schon ganz absurde Wünsche? Also das jetzt gerade war noch nachvollziehbar irgendwie, wenn auch nicht gut.
Ja, es gab schon absurde Wünsche. Die Leute wollten, dass ich eine Flugechse züchte, die aussieht wie eine Katze mit Fell und mit diesen spezifischen Katzenohren und mit den Schnurrhaaren. Und also das fand ich wirklich schon absurd, weil ich dachte, warum unbedingt etwas Bestehendes nehmen, dann eine Flugechse, das Bestehende auf die Flugechse übertragen. Warum holt man sich dann nicht eine Katze, sondern eine Flugechse? Das habe ich nicht verstanden.
Sollten noch die Flügel weg?
Nee, die Flügel sollten ja dranbleiben. Es sollte ja aussehen wie eine Katze, nur mit Flugechsenflügeln und so. Aber das fand ich absurd.
Ja, das dauert auch mehr als ein paar Jahre, um das zu züchten, oder?
Ja, definitiv, das mache ich auch nicht. Aber tatsächlich, einer kam auch zu mir, der wollte tatsächlich, dass ich eine Flugechse züchte, die besonders gut Diebstahl begehen kann. Also die darauf ausgerichtet ist, sehr klein zu sein, sich durch Gitterstäbe durchzuzwängen, wo sonst kein Mensch durchkommt. Klug, sodass sie auch irgendwelche Alarmsignale und Glocken nicht umstößt und auf die Beute fixiert, sodass sie tatsächlich auch die Sachen mitnimmt, für die sie da reingeschickt wird. Und auch da habe ich abgelehnt. Also so ein Humbug, da braucht man mir nicht mitzukommen.
Ja gut, aber da gab es ja im Grunde schon ganz gut Werbung für, ne, durch die ganze Aktion mit den Diebstählen.
Ja, das stimmt, aber also entschuldige mal bitte. Wenn da jetzt hier tatsächlich ich als Verbrecherzüchter bekannt werde, da muss ich schon sagen, da komme ich am Ende noch in den Kerker. Also so ja nun bitte nicht.
Ja gut, das kann ich verstehen, dass man da natürlich nicht mit in Verbindung gebracht werden möchte. Jetzt, was sind denn so deine Ziele noch für deine Flugechsenzucht, was du in den nächsten Jahren so erreichen möchtest, außer natürlich deine Züchtung jetzt zu verbessern, wie du schon erwähnt hast?
Ja, also mein Ziel ist es tatsächlich, dass in etwa, sagen wir, 3 bis 4 Jahren jeder Haushalt, der sich Haustiere wünscht, eine Flugechse zu Hause hat und so die Menschen viel mehr Liebe erfahren, als es jetzt gerade der Fall ist. Und ja, sie damit auf der Straße herumgehen, sie sich treffen, sie sich gegenseitig ihre Flugechsen abnehmen, um darauf aufzupassen, mit ihren Flugechsen zusammen schwimmen zu gehen und vielleicht sogar fliegen zu lassen, wenn es denn soweit ist. Aber ich wünsche mir wirklich, dass jeder Haushalt, der es sich wünscht, Haustiere zu haben, kein Hund und keine Katze mehr hat, sondern eine Flugechse.
Ja, das klingt ambitioniert.
Aber ich kann das mir gut vorstellen. Ich habe bereits einige gute Händler gefunden, wie zum Beispiel den Rufus. Jetzt mit diesen Ohrwürmern, das freut mich auch sehr, dass ich eingeladen wurde, um Werbung für meine Flugechsen machen zu dürfen. Und ja, der nächste Schritt ist, schreibt jetzt eine Nachricht hier direkt auf diese, nachdem ihr diesen Ohrwurm hier gehört habt. Schickt eine Botschaft gerne hier an dich, ne, oder an mich, ne, wie gesagt, Elrim Garon ist mein Name, und dann kriegen wir das alles hin, dass ihr eine Flugechse nach Hause bekommt.
Gut, dann stelle ich zum Abschluss meinen Gästen noch immer gerne die Frage, was sie denn am schönsten finden an Dornheim, wieso sie hier sind. So.
Nun, an der Universität, da gibt's einen kleinen Park, da ist so ein Springbrunnen, der aussieht wie ein Seehund eigentlich. Und da kommt oben Wasser aus dem Mund heraus und aus beiden Ärmchen kommt Wasser heraus. Und gerade wenn im Sommer die Sonne am Untergehen ist, sieht man da meistens regenbogenschimmerndes Wasser runtersprenkeln. Das finde ich ist ehrlich gesagt der schönste Ort in Dornenheim. Und da, wenn man an einem lauen Sommerarbeiten mal dorthin kommt, ist die Wahrscheinlichkeit da, dass man mich vielleicht sogar auch antrifft, weil ich da wirklich gerne bin, mein Geist schweifen lasse, auf neue Ideen komme und einfach diesen Blick genieße.
Das klingt schön. Dann natürlich noch die Gegenfrage, was findest du am schlimmsten in Dornheim?
Gut, das Schlimmste, ehrlich gesagt, ist das Schlimmste der Marktplatz in Dornenheim. Der ist sowas von voll gemüllt und es gibt da so viele Fischhändler, die mit wirklich stinkendem Fisch. Das ist ein Marktplatz, den ich gerne meide.
Also den Teil vermeidest du, wenn es geht?
Ja, also nichts gegen euch Händler, die ihr da seid. Ihr seid bestimmt ehrbare Menschen, aber ich vielleicht guckt ihr öfter mal euren Fisch durch, ob der wirklich noch frisch ist. Aber ist nur ein Hinweis von mir. Soll nicht böse gemeint klingen.
Gut,
kauft euch eine Flugechse, die kann das riechen und dann kann sie den alten Fisch aussortieren. Ha!
Sehr gut. Haben wir noch irgendwas vergessen, was unbedingt erwähnt werden muss?
Nein. Hört euch diese Ohrwürmer weiter an. Ich finde das eine großartige Entwicklung. Diese Ohrwürmer, alleine, dass die so gezüchtet wurden, dass man da jetzt was hören kann, finde ich eine unglaubliche Entwicklung. Genau, hört euch da weitere Sachen an. Keine Ahnung, vielleicht komme ich ja nochmal wieder vorbei. Wenn ich neue Durchbrüche erzielt habe, dann berichte ich immer gerne von sowas. Aber für jetzt verabschiede ich mich von euch und wünsche euch einen wunderbaren Tag. Egal, wo auch immer ihr gerade seid und was ihr gerade tut, spürt die Liebe. Und wenn ihr keine spürt im Moment, dann holt euch eine Flugechse.
Ja, da kann ich nur sagen, das war eine neue Folge von Wer labert hat noch Puls? Ich bin Richard Groß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Auf Wiedersehen.
Vielen Dank an Jan Henrik dafür, dass er diese Rolle übernommen hat. Jan Henrik ist selber Teil des Podcasts Die Hörspieler. Das ist ein Rollenspiel-Podcast in der DSR-Welt, ja, mit starken Hörspielelementen und so. Richtig gut, vernünftig, aufwendig produziert, also hört da auf jeden Fall mal rein. Außerdem ist er auch Schauspieler und spielt zum Beispiel beim Steife Brise Impro-Theater. Und die Links dazu, also zum Podcast, zu Insta-Seite, zu Facebook, auch von dem Podcast, findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Wenn ihr noch mehr über Flugechsen erfahren wollt, dann guckt doch einfach mal auf meiner Instagram-Seite. Da gibt es so eine kleine Story, so eine kleine Geschichte, die immer in Insta-Posts dann verfasst ist, über den auch hier angesprochenen Raub, den die Flugechsen begangen haben. Also ja, die dann kleinere Wertgegenstände geklaut haben. Das findet ihr alles auf Insta. Das hat die wunderbare Eule geschrieben, also ihr Insta-Account heißt Eule, den werde ich euch in den Shownotes auch verlinken. Dafür nochmal vielen Dank und guckt da einfach mal rein. Ich habe da auch mal eine andere kleine Story selber dann geschrieben. Ja, und gebt mir gerne auch mal Feedback, wie ihr sowas findet, ob ich sowas nochmal öfter machen soll. Dann weiß ich, worauf ich meine Zeit so verteilen kann. Wenn ihr Fragen habt, Feedback habt, hier vielleicht auch mal mitmachen wollt oder so, dann schreibt mir einfach eine Mail an afaldra@rap.de oder ihr findet mich auch auf Facebook, Twitter und Instagram, jeweils als Afaldra. Ihr könnt mir auch gerne eine Rezension hinterlassen, zum Beispiel bei iTunes. Und wenn ihr das Ganze hier über Spotify hört, könnt ihr mir auch da jetzt Bewertungen dalassen. Ich glaube, einfach Sterne oder so. Ich nutze Spotify ehrlich gesagt nicht für Podcasts und würde auch jedem empfehlen, vielleicht sich eine andere App anzuschaffen, weil das sinnvoller ist und mehr Spaß macht. Aber wenn ihr schon über Spotify das hört, dann tut mir doch den Gefallen und gebt mir da ein paar Sterne. Dann werde ich da einfach sichtbarer, kommen an ja, mehr Leute, die das hier hören und damit auch leichter an Gäste. Und ja, Gäste suchen ist anstrengend. Deswegen würdet ihr mir damit also die Arbeit deutlich leichter machen. In den Shownotes findet ihr außerdem ab jetzt in jeder Folge immer noch den Link, den ihr auch in meinem Linktree auf Instagram findet, zu einer Sammlung mit verschiedenen Fiction-Podcasts. Das ist auf fit.de, das ist ja so eine Seite, so eine Suchmaschine quasi für Podcasts, wo diverse Podcasts aufgelistet sind und da kann man so Sammlungen erstellen, wo dann einfach alle möglichen Podcasts, die man da reinschmeißt, dann da drin sind. Und ich habe jetzt einfach mal eine Sammlung erstellt mit verschiedenen Fiction-Podcasts und ja, da ist im Grunde alles drin, was deutschsprachig ist, jetzt nicht irgendwie von großen Firmen produziert wurde oder so und halt Fiction ist und auch nichts, was rollenspielmäßig ist. Also jetzt die Hörspieler zum Beispiel werdet ihr da leider nicht finden. Dafür gibt's andere Sammlungen und so, aber jetzt eine Rollenspiel-Podcast da noch reinzubringen, würde die Liste sprengen. Deswegen einfach mal diese Liste, guckt gerne mal rein, vielleicht ist ja was für euch dabei. Verteilt sie auch gerne an Leute, denen sowas gefallen könnte und wenn ihr noch irgendwie Tipps habt, was da rein könnte, dann meldet euch gerne bei mir, dann werde ich die Liste noch erweitern. Wie es nächste Woche mit der Folge aussieht, kann ich noch nicht genau sagen. Ich bin momentan so ein bisschen in Klausurenstress. Deswegen kommt diese Folge ja auch einen Tacken zu spät raus. Also ja, mal gucken. Ihr werdet dann sehen, ob was in eurem Podcatcher ist oder nicht. Aber es könnte knapp werden. Aber danach geht's dann auf jeden Fall wieder regulär weiter. Bis dann. Ciao.